Literaturhaus Bremen, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Literaturhaus Podcasts. Diesmal mit Frieda Ahrens und zu Gast in dieser Folge ist Caroline Wahl. Sie ist mir zugeschaltet aus Rostock, vielleicht, ich bin mir nicht sicher, da wohnt sie auf jeden Fall, aber sie ist wahrscheinlich viel unterwegs im Moment. Hallo Caroline, herzlich willkommen. Bist du gerade in Rostock?
Nee, ich bin gerade unten bei Stuttgart bei meiner Familie, weil ich heute eine Lesung in Stuttgart habe und dann noch ein paar andere im Süden.
Ah, sowas habe ich mir fast gedacht. Bevor wir da weiter drauf eingehen, stelle ich dich mal kurz vor, für alle, die dich noch nicht kennen. Du bist 1995 in Mainz geboren und in der Nähe von Heidelberg aufgewachsen, also in der Nähe von Stuttgart. Du hast Germanistik in Tübingen und deutsche Literatur in Berlin studiert und danach in mehreren Verlagen gearbeitet. Und 2023 ist dein Debütroman 22 Bahn erschienen und der ist so ein bisschen durch die Decke gegangen. Genau, du hast unter anderem den Ulla Hahn Autorenpreis und den Grimmelshausen Förderpreis dafür bekommen und wurdest von der unabhängigen Buchhandlung 2023, der 22 Bahn wurde quasi das Lieblingsbuch. Und jetzt ist gerade dein zweites Buch rausgekommen, Windstärke 17. Und das spielt am Meer und du hast ja, wie wir gerade schon gehört haben, du bist gerade in der Nähe von Stuttgart, aber bist nach Rostock gezogen, also auch ans Meer gezogen sozusagen, in den Norden. Ich dachte, wir starten mal mit deiner Faszination fürs Meer und woher die eigentlich kommt.
Ja, das ist eine schwierige Frage, die werde ich natürlich jetzt immer öfter gefragt und ich muss mich der stellen. Und das Doofe ist, ich habe nie so eine ganz genaue Antwort, aber irgendwie, seit ich Kind bin, finde ich irgendwie das Meer oder macht es mehr irgendwie was mit mir? Also ich finde es immer krass, am Meer zu sein und ich wollte da schon immer leben. Und auch dieses am Meer sitzen und aufs Wasser blicken, das gibt mir so viel wie keine andere Situation oder kein anderer Ort. Dieses Offene, diese Weite, man wird von nichts abgelenkt und auch diese krasse Naturgewalt, die irgendwie viel stärker ist als wir alle. Und ja, da komme ich mir irgendwie mit meinen Problemchen immer ganz klein vor und danach geht's mir immer besser.
Du hast ja jetzt für unser Literaturmagazin auch einen Text zum Thema geschrieben. Also die Kolumne Satzwende beherbergt quasi oder gibt Gast immer verschiedenen AutorInnen und du hast zum Thema Meer geschrieben. Das ist nämlich auch das Thema des Monats beim Literaturhaus. Und ich habe den Text schon angelesen und du schreibst, dass deine Familie eher so Berg- und Mittelberggebirge-Typen sind und du eher Meertyp. Und ich habe mich natürlich direkt gefragt, was macht denn ein Meertyp aus? Also sind Meertypen wilder und Bergtypen sind bodenständiger oder wie definierst du das?
Weiß ich gar nicht so. Ich habe mal mit meiner Mutter, die findet, die kann es gar nicht nachvollziehen, dass ich so am Meer wohnen will. Die meinte immer, oh, da gibt's doch Sturmfluten und bla und das, nee, und der Meeresspiegel wird auch immer höher. Und dann habe ich sie gefragt, ob, also ich meinte dann, Berge sind für mich mega bedrohlich irgendwie, ich fühle mich da eingängig, ich habe Angst vor Lawinen und so. Und dann meinte sie, ja, das hat sie auch, sie ist mehr so der Mittelgebirgstyp und das fand ich irgendwie schön. Ja, ich glaube, also ich finde, man kann das schon irgendwie bei Freunden und Familienmitgliedern so einteilen, ob sie so lieber Berge oder Meer mögen. Und ich glaube, dass Bergtypen, oh, das ist schwierig. Also ich mag so Einteilungen so grundsätzlich eigentlich gar nicht. Aber ich finde schon, dass diese Menschen, die am Meer leben, die haben einfach, man merkt, dass der Kopf von denen so ein bisschen durchgepustet ist, dass die so ein bisschen entspannter sind und keine Ahnung. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn man so im Berg wohnt dann oder Berge mag, dann ist man so sehr agil, wandert viel, macht viel Sport. Vielleicht ist man am Meer so ein bisschen entspannter. Ich weiß es nicht. Aber ich mag einfach auch diese Mentalität dort, dass da irgendwie, weiß nicht, dass da eben Schiffe ankern aus der ganzen Welt und das irgendwie so ein bisschen das Tor auch zur Welt ist und irgendwie gibt mir das viel.
Und jetzt hast du ja Bücher geschrieben und vor allem das zweite Buch, was ja auch am Meer spielt. Und du hast ja zwei Protagonistinnen, für alle, die die Bücher noch nicht kennen, erkläre ich mal ganz grob. Im ersten Buch begleiten wir quasi Tilda und im zweiten Buch begleiten wir jetzt Tildas kleine Schwester Ida. Und was würdest du sagen, was sind das denn für Typen? Weil Tilda schwimmt ja auch total gerne, da ist ja auch diese Wasser- und Schwimmanalogie irgendwie drin und Tilda ist dann so richtig im Meer und geht ja in der Wildheit des Meeres auch ein wenig auf, habe ich das Gefühl. Sind das beides Meerestypen?
Ich glaube, dass die beides schon eher Meertypen sind. Also Tilda wohnt ja dann irgendwann auch in Hamburg und Ida ist definitiv ein Meermensch. Also es war auch für mich am Anfang vom Schreiben sofort klar, die muss ans Meer. die muss aufs Meer blicken, die muss da reintauchen, die muss da sich irgendwie austoben. Und ja, für mich ist Ida so ein richtiger Meermensch. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die da auch erstmal bleibt auf Rügen.
Jetzt ist es ja aber so, dass die Schwestern trotzdem sehr unterschiedlich sind, ne? Also, und ich habe mich gefragt, was die beiden jeweilig so motiviert, also was die so antreibt. Antreiber, so nennt sie es, glaube ich, auch. Was so die Antreiber von denen sind.
Ich glaube, dass bei Ida gerade so ist, dass so sie gar nichts mehr hat. Also sie hat kein Zuhause mehr, keine Mutter mehr, keine Wohnung. Das Studium findet sie auch scheiße. Also sie hat hier wirklich irgendwie nichts. Und dann flüchtet sie ans Meer. Und irgendwie der Antrieb ist irgendwie so ein bisschen diese Wut und diese Trauer, aus der sie gar nicht weiß, ob sie da raus möchte. Und ich glaube, der Antrieb von ihr ist vor allem, der ihr wahrscheinlich gar nicht so bewusst ist, diese Suche nach Menschen, oder das ist das, was sie braucht. Also Menschen, die ihr zuhören, damit sie sich öffnet und damit sie so ein bisschen heilen kann. Und ich glaube schon, dass der Antrieb von Ida so grundsätzlich so ihre Wut, ihre intensiven Gefühle, ihre Lebenslust, ihre Trauer, und dass sie das auch gut zum Beispiel mit Schreiben kanalisieren kann.
Wie hast du das geschafft? Weil es ist ja in beiden Büchern super auffällig und super beeindruckend, wie gefühlsstark diese beiden Frauen sind. Wie hast du es geschafft, dich so in diese Charaktere so reinzudenken?
Also es ist vor allem am Anfang so, bei Ida jetzt zum Beispiel habe ich mir überlegt, wie sie damals war als Kind, wie ich sie da gezeichnet habe. Und vor allem, was ist in diesen 10 Jahren allein mit der Mutter passiert? Was waren das für Situationen? Was hat es mit ihr gemacht? Wie ist sie jetzt? Oder wie ist sie auch jetzt anders als früher? Und da muss ich sie irgendwie vor mir haben. Also ich muss irgendwie ein Gefühl für sie haben. Ich muss irgendwie ein Gefühl dafür haben, wie sie tickt, was sie macht, wie sie reagiert, wie sie so die Welt sieht. Und wenn ich dann dieses Gefühl habe, was natürlich am Anfang noch nicht so stark ist, wie wenn man dann jetzt 50 Seiten geschrieben hat, dann ist es auch so ein Rantasten an die Perspektive. Also man fährt, oder ich fahre mit ihr Zug, ich sitze mit ihr im Zug und dann lerne ich sie so kennen und irgendwann habe ich sie dann ganz und dann muss ich auch gar nicht mehr so viel entscheiden, dann entscheidet sie das meiste. Ich glaube, das ist auch das, warum viele das irgendwie als sehr nah und echt empfinden, weil es sich für mich irgendwie auch echt anfühlt, diese Ida.
Du fährst mit ihr Zug, das heißt, du fährst Zug und du stellst dir vor, sie sitzt dir gegenüber, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Na, ich bin sie so ein bisschen. Ich fahre Zug. Ich bin kurz Ida. Ich bin in ihrem Kopf so ein bisschen drin. Nee, im Zug war ich wahrscheinlich noch nicht in ihrem Zug. Im Zug eher so eine Übersicht, würde ich sagen. Man sieht sie so, man sitzt auf dem Vierer auf der anderen Seite und guckt rüber, was Ida da macht, wie sie die Leute beobachtet und fragt sich, was sie so denkt, wenn sie aus dem Fenster schaut und denkt, oh, die sieht traurig aus. Und dann irgendwann bin ich irgendwie in ihr drin.
Du hast gerade schon gesagt, im ersten Buch ist Ida sehr jung und man lernt sie eher aus Tildas Perspektive natürlich kennen. Ist es dir schwer gefallen, nochmal sie anders zu zeichnen? Also weil man ja auf einmal, du musstest ja wahrscheinlich so einen Perspektivwechsel auf einmal einnehmen. Und wie bist du da rangegangen?
Ja, genau so. Also ich glaube, man muss einfach komplett neu starten. Es war mir wichtig, dass es irgendwie, dass Tilda ein bisschen weg ist auch, dass man ein neues Setting hat, einen neuen Ort, und da muss man sich voll auf die Figur einlassen. Also ich hatte, glaube ich, das, natürlich hat man da Angst, dass dann irgendwie der Ton viel zu ähnlich ist, die Art von der Figur. Natürlich besteht die Gefahr da, dass man dann irgendwie so weiterschreibt einfach, wenn man diese Geschichte von den beiden Mädchen weitererzählt. Aber irgendwie war Ida für mich so anders und hat so anders getickt, dass ich auch richtig Bock hatte, mich jetzt in diese Perspektive reinzuschmeißen und in diese Gefühlswelt, die ganz düster und wild ist und so ganz anders ist wie diese strukturierte, klare Welt von Tilda. Und von daher hat es dann relativ schnell funktioniert.
Ich habe gelesen, dass du für 22 Bahnen 3 Monate nur gebraucht hast, was mich so weggeschmissen hat, weil 3 Monate ist, fühlt sich so kurz an, wenn man das mal vergleicht, wie lange ich für meine Bachelorarbeit gebraucht habe zum Beispiel. Wie war es bei Windstärke 17? Ist dir das auch so runtergeflossen sozusagen?
Ja, ich hatte ja nicht so viel Zeit und ich habe dann irgendwie so eine Dringlichkeit irgendwie beim Schreiben gespielt, vor allem bei 22 Bahnen. Das musste irgendwie raus, das sollte schnell raus, das sollte schnell klappen. Und dann ist es so geflutscht. Ich glaube, dass es auch irgendwie zusammenhängt, dass viele sagen, dass sie es so schnell gelesen haben, weil es irgendwie auch schnell rausgeflossen ist. Und es ist jetzt nicht wahnsinnig dick auch. Und bei Windstärke 17 hat es zum Glück auch wieder geflutscht. Also ich glaube so von, also man muss auch sagen, 22 Bahnen, erster Satz bis zum ausgedruckten Buch war es dann schon ein knappes Jahr. Also ich habe halt 3 Monate gebraucht, diese Geschichte niederzuschreiben. Und ich glaube, die Geschwindigkeit war jetzt ähnlich beim zweiten.
Wahnsinn.
Aber ich merke auch natürlich, das hängt mit dem Thema zusammen. Also wenn ich jetzt, ich sitze an meinem dritten Projekt, das ist ein bisschen sperriger und auch für mich gerade ein bisschen schwieriger, da kämpfe ich schon ein bisschen mehr auch. Ne? Also das sind halt irgendwie auch Geschichten, die mir viel gegeben haben in der Zeit, die irgendwie, das hat Spaß gemacht, da mich Zeit mit denen zu verbringen, mit den Figuren, und dann floss es irgendwie auch raus, aber ich glaube, das hängt natürlich auch immer vom Stoff ab, also Master- und Bachelorarbeit ist bei mir jetzt auch nicht so rausgeflossen, ja, das macht Spaß, also ich glaube, das hängt schon immer mit dem Thema auch ab. Ne?
Hast du, also du hast gerade gesagt, du hast die Rückmeldung gehabt, viele haben es schnell gelesen. Ich zum Beispiel habe auch 22 Bahnen, ich habe es an einem Tag durchgelesen. Es war Wahnsinn. Und bei Windstärke 17 auch innerhalb von 2-3 Tagen hatte ich es durch, weil man so dran klebt auch und es dann ganz schnell irgendwie, man will auch die ganze Zeit, nein, ich will jetzt nicht abends noch raus in der Kneipe, ich will dieses Buch, ich will wissen, wie es weitergeht. Und es haben ja auch richtig viele Leute gelesen. War diese Zugänglichkeit bei dir im Schreibprozess ein Thema? Also wolltest du ein Buch schreiben, was zugänglich ist, oder ist es jetzt einfach nebenbei ein Effekt geworden?
Also Zugänglichkeit oder so, da denke ich gar nicht beim Schreiben. Also ich denke nicht an LeserInnen. Ich bin da irgendwie in der Geschichte. Aber ich wollte schon sowas, so eine unmittelbare Sprache, die einen anspringt und nicht irgendwie, also verschachtelte Sätze oder komplizierte Sachen sind auf jeden Fall, glaube ich, nicht meine Stärke. Und dieses unmittelbare, echte, diese Dialoge, die schnell gehen, das ist auf jeden Fall was, was mir Spaß macht und was ich auch gerne lese und was ich machen wollte. Und dass es jetzt so zugänglich ist und auch von unterschiedlichen Generationen gelesen wird, ist natürlich cool. Das freut mich voll. Aber es war nicht so das primäre Ziel, einen zugänglichen Text zu schreiben.
Ich finde es auch total beeindruckend, weil, ach, man kann sich ja ganz viel darüber streiten, ne? Literatur und gerade der Kulturbetrieb, wie zugänglich ist der, wie elitär ist der und so weiter und so fort. Und gerade, dass das ein Buch ist, was ja in einem, sagen wir mal, in einem anderen Milieu spielt, wo die beiden nicht so viel Geld haben und vielleicht auch der Zugang, also gerade bei Tilda ja gerade nicht, die ist ja, hat ja total krass, und die studieren ja beide, ne? Also da ist der Zugang zur Bildung auf jeden Fall vorhanden, aber oft ist es da ja so, dass es schwieriger ist, wenn man aus ärmeren Verhältnissen kommt, irgendwie die Chancen, man hat einfach nicht so viele Chancen, glaube ich. Und dass aber dieses Buch dann direkt Menschen aus allen Schichten auch erreicht. Ich finde, das ist so ein schönes Gesamtbild.
Ja, und dafür stehe ich auch ein irgendwie. Also ich hasse diese Grenzen. Also dass man irgendwie diese Grenze zwischen U- und E-Literatur und dass irgendwie diese Feuilletonisten da in ihren Elfenbeintürmen irgendwie Angst vor Bestsellern haben und die da nicht lesen, weil die ja für die breite Masse sind. Das ist so scheiße. Also ich finde irgendwie, das ist doch geil, wenn viel gelesen wird und wenn man Texte irgendwie nicht genau einordnen kann, wenn man denkt, boah, ist es jetzt ein Krimi oder ist es jetzt hochliterarisch oder was weiß ich? Das ist doch einfach schön, so auch so Grenzen zu unterlaufen. Und deswegen finde ich das irgendwie total cool, dass es mir jetzt auch mit dem Text so ein bisschen gelungen ist, irgendwie in unterschiedliche Schichten und Gruppen und Altersgruppen reinzukommen, weil ich weiß nicht, so Schubladen sind so 1900, was weiß ich, also keine Ahnung, finde ich doof.
Hattest du jetzt, also nochmal anders, das erste Buch wurde ja auch, bevor es überhaupt erschienen ist, gefördert mit einer relativ hohen Summe, also 150.000 Euro hast du, glaube ich, Fördergeld schon von dem Verlag erhalten, und dann ist es so mega eingeschlagen und wahrscheinlich haben so alle drauf gewartet, dass jetzt das zweite Buch erscheint und so weiter und so fort. Hast du da Druck empfunden, dass es jetzt auch wieder so ein Knaller werden muss, und wie gehst du mit so einem, mit sowas um, oder denkst du, ach, das ist mir egal, ich denke nicht an die, also meinst du gerade, dass LeserInnen gerade nicht so eine große Rolle spielen?
Das ist irgendwie lustig, weil ich würde sagen, dass ich ein Mensch bin, der nicht gut mit Druck umgehen kann, grundsätzlich. Also ich finde jetzt nicht Druck in der Schule, im Studium, da sage ich jetzt nicht geil, aber jetzt finde ich es gerade cool. Also gerade genieße ich diesen Erfolg und will unbedingt daran anknüpfen und habe auch voll Spaß am Schreiben und will irgendwie auf dieser Welle bleiben und deswegen genieße ich den voll. Also ich empfinde das gar nicht als Druck, beim Schreiben sowieso nicht, da denke ich eben nur an die Leute und sonst genieße ich einfach die Aufmerksamkeit und ich weiß, dass das nicht für immer so sein wird, dass man schnell auch vergessen wird und deswegen ist das einfach nur schön gerade.
Und das Buch ist ja so erfolgreich, dass es jetzt auch verfilmt werden soll, also 22 Bahnen auf jeden Fall. Hast du da, ich weiß gar nicht, wie so ein Prozess abläuft. Bist du da involviert? Also bist du da in der, hast du da zu sagen, wie es umgesetzt wird?
Also man ist im Gespräch mit der Regisseurin und der Drehbuchautorin, aber ich habe gesagt, ich muss da jetzt nicht zu viel reinreden, weil ich glaube, das ist schwierig, wenn man da zu viel reinredet und dann irgendwie ist das für beide Parteien irgendwie doof, weil ich ein genaues Bild habe und sie macht ja irgendwie eine neue Kunstform, die irgendwie auch anders ist als das Buch. Und deswegen habe ich gesagt, ich muss jetzt nicht so dabei sein, weil ich ja auch selbst schreibe. Aber zum Beispiel beim Casting, da möchte ich schon ein bisschen mitreden, weil ich glaube, das ist schon irgendwie, ich weiß nicht, wenn, ich habe letztens ein paar Victori vorgestellt bekommen und da dachte ich so, nein, die gehen nicht. Und ich glaube, wahrscheinlich wird nie jemand kommen, wo ich sage, ja, das ist Victor, weil man irgendwie, also man hat ja ein Bild vor Kopf und gleichzeitig hat man ja kein Bild vor Kopf irgendwie, also ich zumindest. Ich habe irgendwie so ein Gefühl für die Figur, kann dir sagen, wenn du mir jemand zeigst, nee, das ist er nicht oder das ist er, aber ich habe nicht so ein Gesicht oder so ein Mensch vom Gesicht und das ist irgendwie schwierig. Aber so, man redet da so ein bisschen mit beim Drehbuch, man steht da, wenn es Fragen gibt und ja, das ist immer so ein Gespräch, also man muss die Grenzen dann selbst zusammen festsetzen, wie viel man daran beteiligt sein will.
Ja, und du meintest ja gerade auch schon, dass du an einem dritten Werk schreibst, also wahrscheinlich ist deine Zeit auch limitiert, wenn du parallel auch andere Projekte hast. Da interessiert mich natürlich, ich hab mich eh gefragt, diese beiden Bücher sind ja von der Storyline an sich schon ähnlich, weil wir es immer mit jungen Frauen zu tun haben, die in unterschiedlicher Weise mit Herausforderungen in ihrem Leben umgehen und die viele Gefühle haben. Also das ist ja das, womit wir handeln. Und dann kommt meistens immer noch, also bei diesen beiden Büchern, jetzt auch noch eine Liebesgeschichte hinzu. Ist es beim dritten Projekt auch so? Ich stelle es mir unglaublich schwierig vor, wenn man weiß, dass man das gut schreiben kann und dass das auch das ist, was Erfolg bringt, davon jetzt zu lösen.
Es ist so lustig, weil ich mir die Frage auch in letzter Zeit öfter gestellt habe, weil das dritte Buch eben eigentlich so wirklich nicht als Liebesgeschichte angesetzt ist. Beim ersten habe ich zum Beispiel oft irgendwie kokett gesagt, dass ich keine Liebesgeschichte schreiben wollte, aber dann kam Victor um die Ecke. Aber natürlich wollte ich eine Liebesgeschichte schreiben. Beim zweiten wollte ich auch, weil mir das am meisten Spaß macht. Ich weiß nicht, was ich da alles mit wegkompensiere. Aber die Dialoge und natürlich ist Liebe immer schön. Und beim dritten war es, wie gesagt, wirklich nicht als Liebesgeschichte angelegt und wirklich dann so in der Hälfte auf einmal kam dann auch so ein Typ um die Ecke und ich dachte so, Caro, du bist so schwach. Du kannst nicht einfach, aber irgendwie kann ich nicht anders. Nee, ich lese auch gerne. Oder mir ist es immer wichtig, dass ich auch bei Büchern, wo es eigentlich keine Liebesgeschichte ist, so eine kleine Liebesgeschichte gibt. So eine kleine, dass da einmal jemand auftaucht, wo man denkt, ah, schön. Das ist irgendwie dann in meinen Büchern auch so. Aber nächstes Mal wirklich ein bisschen kleiner, ja.
Ich habe am Anfang ein bisschen damit gehadert, weil ich dachte, muss da jetzt ein Typ kommen, der irgendwie Chaos abnimmt, dieser Frau. Weißt du, also es ist, ich habe mich auch dabei erwischt, dass ich es so schön fand. Also es ist so diese Ambivalenz zwischen, es ist ja auch einfach Geschichten, die so passieren. Also es ist ja nicht unrealistisch, dass das so ist. Wir leben in einer Gesellschaft, da dreht sich nun mal sehr viel um Partnerschaften, um Liebesgeschichten. Da ist sehr viel Fokus drin. Und trotzdem habe ich dann immer wieder gedacht, aber irgendwie auch schade, dass dieser Mann das Chaos abnimmt. Also dass der Mann, also es ist ja nicht klassisch, Ritter kommt auf Weißem und rettet, sondern die Frauen retten sich ja schon selber viel in deinen Büchern, aber trotzdem hat es so eine Nuance davon.
Also für mich ist es eigentlich auch jetzt so retroperspektiv gar nicht so unbedingt eine Liebesgeschichte, sondern auch eine Freundschaft. Die sind beide versehrt und die machen beide irgendwie, also voll verschlossen, wollen irgendwie die Probleme, mit denen, die sie haben, mit sich selbst ausmachen. Und dann merken die so, okay, wir öffnen uns ein bisschen, wir nähern uns an, wir helfen uns gegenseitig. Und das ist irgendwie auch so ein Gesellschaftsbild, was ich irgendwie, glaube ich, irgendwie ausdrücken will oder was irgendwie immer ausgedrückt wird, ohne dass ich es jetzt unbedingt will, dass man sich eben gegenseitig hilft. Marianne hilft, dass es so Menschen gibt wie Marianne und Knut, die so jemanden wie Ida einfach aufnehmen, ohne Erwartungen, einfach sagen, bleib mal, dir geht's gerade nicht gut. Und dass dann auch mal so ein Live um die Ecke kommt und dass man irgendwie es zusammen doch irgendwie besser hinkriegt als alleine. Aber ich finde, zum Großteil ist es natürlich immer ein Kampf, den Ida mit sich selbst ausmacht. Also er ist da, die helfen sich, die machen mal einen schönen Strandtag, aber das meiste passiert schon in Idas Kopf und hängt dann irgendwie auch natürlich mit Live zusammen. Aber ich glaube, die hätte es auch ohne den geschafft, so jetzt da so ein bisschen rauszukommen.
Ja, das Gefühl hatte ich auch und deswegen konnte ich mich dann auch sehr gut damit anfreunden.
Ja, aber ich weiß, ich mag auch nicht diese Welten, die nur auf diesen auf diese Liebe oder auf diese Partnerschaft ausgerichtet sind. Letztendlich geht es immer um einen selbst, dass man irgendwie einen Weg findet, irgendwie mit seinem Handeln und seinen Taten irgendwie zufrieden zu sein. Und ich finde auch immer diese männerzentrierten Geschichten nicht zeitgemäß natürlich. Wir brauchen keinen Helden, der uns irgendwie rettet. Aber Freunde sind immer gut.
Also einfach eher die Lösung in den Gemeinschaften, in diesem solidarischen Miteinander, in Freundschaften.
Ja, voll. Und es ist irgendwie auch so lustig eigentlich, weil ich bin voll die Eigenbrötlerin. Ich bin eigentlich immer alleine und reise auch alleine und bin auch jetzt gerade bei der Familie, aber ich freue mich dann auch, wenn ich wieder alleine bin. Und dann schreibe ich immer so Geschichten, wo sich immer Menschen finden und dann zusammen sind. Vielleicht ist es doch, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Aber irgendwie finde ich es immer toll, wenn man auf Menschen trifft, die gleich so offen sind und einem direkt ohne irgendwas über einen zu wissen, irgendwie helfen. Das berührt mich immer sehr. Wenn man so jemanden wie Knut oder so trifft, dann habe ich irgendwie immer so, hat man wieder so Glaube an die Menschheit, dass es irgendwie coole Leute gibt.
Hast du das Gefühl, dass diese Art, also weil es sind ja sehr hoffnungsbringende Geschichten am Ende, die ja in eine Zeit kommen mit sehr viel Chaos und sehr viel Sorge, hast du das Gefühl, dass das auch mit der Grund ist, warum es so erfolgreich ist? Also, dass das einfach, es sind Bücher, die man, wo der Zugang leicht ist, die man schnell liest, mit einer schönen Geschichte, mit irgendwie einer Gemeinschaft, mit Frauen, starken Frauen als Protagonistinnen, die es irgendwie schaffen. Hast du das Gefühl, das ist das, was in der Gesellschaft gerade gut ankommt? Also, offensichtlich kommt es gut an, aber vielleicht, also, wie siehst du das?
Ja, voll. Also, ich glaube schon, das sind irgendwie auch so, wahrscheinlich für mich beim Schreiben so Schutzräume, ne? Das sind irgendwie so Mikrokosmos, oh Gott. Also Plural sind manchmal echt schwer. Also es ist ja irgendwie, im Zweiten ist es ja so ein Mikrokosmos, diese Insel, die irgendwie nach ihren Regeln funktioniert und wo die Leser ja dann auch kurz sind und denken, ach. Und ich glaube vor allem ist vielleicht ist das irgendwie das Geheimrezept, dass das ja letztendlich irgendwie mega die gebeutelten Figuren sind. Also die haben ja jetzt ja mega die scheiß Schicksale und Kackvoraussetzungen zu Beginn der Handlung. Also die Mutter ist tot, sie hat nichts, sie hat nur einen Koffer, der voll ist mit Klamotten von der Mutter. Und dann zieht sie los und letztendlich ist es ja irgendwie nicht ein Schicksal, mit dem man tauschen will, aber dann irgendwie dieser auswegslosen Situation und dieser Trauer und so dann doch irgendwie so die schönen Seiten abzugewinnen und eben auch dem Leben irgendwie die schönen Dinge trotz der ganzen Kacke abzugewinnen. Ich glaube, das macht einfach vielen Hoffnung und gute Laune. Und ja, so ist das Leben ja irgendwie scheiße und schön. Und ich versuche dann immer irgendwie, dass das Schöne ein bisschen Überhand gewinnt. Ja. Und es ist alles immer lustig, das muss man auch bedenken. Das ist auch irgendwie was ich zeigen will. Es ist alles ganz schlimm, aber auch alles ganz lustig.
Ja. Wir sind schon fast am Ende. Ich habe noch eine Abschlussfrage, die du wahrscheinlich auch, also ich habe mir nicht alles angehört, was du an Interviews schon gibst. Es ist so viel und vor allem wollte ich mich auch nicht beeinflussen lassen mit meinen Fragen. Deswegen weiß ich nicht, ob du es und wie oft du es schon vor allem gefragt wurdest. Aber warum sind immer Zahlen in den Titeln?
Ach, das sind auch so Sachen, wo man sich gar nicht so viel denkt. Also 22 Bahn hat irgendwie gepasst zu Tilda, die Zahlen liebt, die Zahlen auch nicht ausschreibt, die immer 22 Bahn schwimmt und bei der auch 22 Bahn einfach eine zentrale Rolle im Leben spielen. Und ich fand es dann ganz schön, dass sich das so fortsetzt. Und ich finde auch, wenn man 22 Bahn hat, man so mit Tilda. Man kann mit dem Titel Tilda gut beschreiben. Und ich finde, mit Windstärke 17 kann man Ida voll gut beschreiben. Die hat so diese strukturierten 22 Bahn, die jeden Abend geschwommen sind und dann diese höchste Super-Taifun-Windstärke, die eben in Ida drin tobt. Und ich fand es irgendwie schön hintereinander und dann hat es mir gefallen, ja.
Ist im nächsten Roman auch eine Zahl im Titel wahrscheinlich noch nicht klar, ne?
Eigentlich, also zu 90% ist da keine Zahl im Titel, wird jetzt da nicht so viel Sinn machen. Nee, da ist keine Zahl drin.
Und hast du... Ist es eine Geschichte, also ich weiß, wenn du nicht so viel darüber verraten willst, voll fair, ne? Aber ist es eine Geschichte, die
auch... Ich bin ja eine, die alles immer erzählt, von sich direkt und alles gern ausplaudert, aber da habe ich jetzt wirklich den Mund zubekommen. Deswegen darf ich da nicht so viel drüber sagen.
Das heißt, du darfst nicht sagen, ob es im gleichen Universum spielt.
Es spielt nicht im gleichen Universum, aber irgendwann werde ich, glaube ich, nochmal was aus dem Universum erzählen. Es hat Spaß gemacht und es wird eigentlich jetzt immer gefragt, ob... Ich irgendwie, also wer oft genannt wird, ist die Mutter und Marianne wird oft genannt. Mhm. Und Mandy fragen auch viele, was hat es mit der auf sich? Und ja, warum nicht? Ich finde die Vorstellung irgendwie cool, dass man da so einen Kosmos errichtet. Gefällt mir.
Ja. Die Mutter fände ich auch super spannend.
Aber auch super schwer. Also.
Ja.
Aber na, die Mutter ist auch so die erste Figur, die mir da einfällt und wo man wirklich denkt, oh Gott, wie ist das denn so gekommen?
Ja, aber mich kriegen auch Figuren immer, die am Anfang unsympathisch sind und dann aber man sie checkt und weiß, es ist gar nicht so einfach.
Ja, und die wurde mega angefahren. Also das ist ja ist bei mir genauso, wo man am Anfang denkt, so ein Arsch oder so eine dumme Kuh. Und dann so, irgendwann hat man die lieb. Ja, das ist eigentlich das Schönste bei Literatur manchmal, wenn man irgendwie so sich dann so in die Figuren verliebt.
Und auch wenn man sich selbst erwischt bei Vorurteilen.
Voll, voll, voll. Ja.
Ja. Danke dir für das Gespräch. Für alle, die zuhören, wer Caroline Wahl selbst live sehen will und selbst auch ausfragen möchte, da habe ich ganz gute Neuigkeiten, denn das geht. Am 4. Juni bist du, Caro, abends im Full Staff in der Shakespeare Company in Bremen.
Das und war
eine Lesung.
Literaturhaus Bremen.
Und ich danke natürlich auch, wie immer, euch lieben Zuhörerinnen, für euer Interesse und eure Zeit. Auf Wiederhören.
Danke auch. Tschüss.